SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Als Bundesrat setzt er sich für Menschenrechte und Entwicklungspolitik ein. Jetzt ist Sozialdemokrat Pierre Aubert gestorben. Die Schweiz und ihre Stärke.
Nicht Stacheldraht bringt dieses Land vorwärts, sondern Bildung, Forschung und Innovation.
Im Bildungsbereich ist die Schweiz Weltmeisterin und ich bin stolz darauf.
Der Nationalrat diskutiert trotzdem, wie viel dürfen Bildung und Forschung kosten. Die Arktis und ihre Artenvielfalt. In Kanada soll sie geschützt werden. Der Ölkonzern Shell gibt seine Bohrpläne auf. Vielen Chefs fällt Loslassen schwer. Sie regeln ihre Nachfolge zu spät. Die Gründer des Swiss Economic Forum gehen mit gutem Beispiel voran und lassen ihr Projekt los. Das Tagesgespräch vom SEF um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Maybrit Horlacher. Sie hat die Nachrichten.
Der ehemalige Bundesrat Pierre Aubert ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichten Westschweizer Medien. Sie berufen sich auf Angaben der Familie. Der Neuenburger Pierre Aubert war von 1977 bis 1987 für die SP in der Landesregierung. Zweimal war er Bundespräsident. Als Vorsteher des Außendepartements engagierte sich Aubert besonders in der Entwicklungshilfe und in der Nahostpolitik. Nach wie vor kaufen Schweizerinnen und Schweizer über das Internet große Mengen an illegalen Medikamenten und importieren sie. Das zeigen Kontrollen der Behörden am Zoll in Basel-Mühlhausen und im Postzentrum Zürich-Mülligen. Fast 40% der Präparate seien Erektionsförderer, dann folgten Psychopharmaka und Dopingmittel. Zurückgegangen seien die Importe von illegalen Schlankheitsmitteln. Die meisten der Medikamente stammten aus Indien. Der Ständerat hat, wie zuvor der Nationalrat, Nachtragskredite für das Bundesbudget von knapp 400 Millionen Franken bewilligt. Die Entscheidung fiel einstimmig aus. Der größte Teil davon entfällt auf den Asylbereich. Dies, weil sich seit dem letzten Jahr deutlich mehr Asylsuchende in der Schweiz aufhalten als ursprünglich vorgesehen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist Ende Mai im Jahresvergleich leicht gestiegen. Registriert waren knapp 144.800 arbeitslose Personen. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3%. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO ist das 0,1 Prozentpunkt mehr als im Mai 2015. Verglichen mit dem April in diesem Jahr sank sie allerdings um 0,2 Prozentpunkte. Der Rückgang dürfte saisonal bedingt sein, da die Bauunternehmen wieder mehr Arbeit haben und auch die Gastronomie besser läuft. Die Jugendarbeitslosigkeit nahm laut SECO im Vergleich zum Mai des Vorjahres um 2,3 Prozent zu. Nach dem tödlichen Anschlag zweier Palästinenser in Tel Aviv hat die israelische Regierung Maßnahmen ergriffen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hob die Genehmigung für 83.000 Palästinenser im Westjordanland auf, während des Fastenmonats Ramadan Verwandte im Gazastreifen zu besuchen. Zudem wurden Bewilligungen für Bewohner des Gazastreifens zurückgezogen, die auf dem Tempelberg in Jerusalem beten möchten. In Tel Aviv erhöhte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen, vor allem in Schulen und Kindergärten. Und die Armee stockt die Zahl der Soldaten im Westjordanland auf. Bei dem Anschlag waren am Abend 4 Menschen getötet worden. Wer in Italien den Holocaust leugnet, wird künftig bestraft. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz gutgeheißen. Auch wer zum Hass gegen ethnische Gruppen aufruft oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, kann demnach vor Gericht gestellt werden. Bei einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe zwischen 2 und 6 Jahren. Die jüdische Gemeinschaft in Italien begrüßt das neue Gesetz. Bei 2 Autobombenanschlägen in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden verletzt. Die erste Explosion ereignete sich laut der Polizei in einer Geschäftsstraße im Osten Bagdads, die zweite dann an einem Armeekontrollpunkt im Norden. Es hat sich niemand zu den Attentaten bekannt. Die irakische Armee führt im Moment eine Offensive gegen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in Fallujah, westlich von Bagdad. Das Wetter. Heute fällt gebietsweise erneut Regen, im Westen und Süden scheint zum Teil die Sonne. Morgen wird es ziemlich sonnig bei Temperaturen von 22 bis 26 Grad.
Altbundesrat Pierre Aubert ist gestern gestorben. 10 Jahre lang war der Sozialdemokrat Außenminister, bis er vom eigenen Parteipräsidenten Helmut Hubacher zum Rücktritt aufgefordert wurde. Raphael von Matz mit einem Nachruf.
Pierre Aubert stammte aus La Chaux-de-Fonds und war dort Rechtsanwalt. 1971 wurde er in den Ständerat gewählt, 1977 dann in den Bundesrat. Als er die Wahl annahm, sprach Aubert von der Bürde des Amtes.
Vous m'avez confié une très lourde responsabilité. J'espère seulement ne jamais vous décevoir.
Er hoffe, er werde die Erwartungen nicht enttäuschen, sagte er. In dieser Rede wurde die Ernsthaftigkeit Auberts deutlich. Der Neuenburger übernahm das Amt des Außenministers. Er bemühte sich, eine aktivere Außenpolitik als seine Vorgänger zu betreiben. Symbolischer Höhepunkt seiner 10 Jahre im Bundesrat war der Besuch des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand, der ihn auch zu Hause besuchte. Bemerkenswert war, dass Aubert als einer der ersten Schweizer Politiker offen das Apartheidsregime in Südafrika kritisierte. Das trug ihm dann Kritik von den bürgerlichen Parteien ein. Sonst war er bei den Bürgerlichen wohl gelitten. In der eigenen Partei, der SP hingegen, war Aubert umstritten. So forderte ihn ausgerechnet der damalige SP-Präsident Helmut Hubacher zum Rücktritt auf. Der 90-jährige Hubacher bezeichnet heute den Menschen Aubert als sehr kollegial und liebenswürdig, aber als Bundesrat wenig überzeugend.
Pierre Aubert hat im Ständerat durchaus eine gute Rolle gespielt. Er war ja von Beruf Anwalt. Er hat glänzende Reden gehalten, rhetorisch bemerkenswert. Aber als Bundesrat das Departement verwalten und Politik gestalten, das war dann nicht seine Stärke.
Auch seine politischen Fähigkeiten waren umstritten. Aufgrund des Druckes erklärte Aubert schließlich 1987 seinen Rücktritt.
Je mesure que l'on n'est jamais tout à fait quitte de la mission que l'on a reçue, même si l'on a accompli au plus près de sa conscience.
Aubert sagte bei seinem Rücktritt, er sei sich bewusst, dass man seinen Auftrag wohl nie ganz erledigt habe, welchen man erhalten habe, auch wenn man ihn nach bestem Gewissen habe erfüllen wollen. Pierre Aubert starb gestern im Alter von 89 Jahren.
Der Nachruf auf Altbundesrat Pierre Aubert von Raphael von Matz. Und mit folgenden Themen geht es im Rendezvous weiter. Bildung ist unbezahlbar und doch muss das Parlament eine konkrete Summe sprechen. Im Nationalrat feilschen die Parteien. Lockt Tabakwerbung Junge an oder umgekehrt hilft ein Werbeverbot für Tabak für die Prävention? Mittel für Potenz, für mehr Muskeln, gegen Übergewicht. Mit Lifestyle-Produkten lässt sich in der Schweiz saftig verdienen und betrügen.
Schauen wir, ob wirklich Vitamin drin ist. B12, das ist auch wieder reiner Wirkstoff, 100 Gramm. Das sieht gar nicht verdächtig aus. Das lassen wir frei.
Die Reportage aus dem Paketzentrum. Und Zürich, Nabel der Kulturwelt. Mit der Manifesta kommt die größte Kulturveranstaltung Europas auf die Limmatstadt zu. Erste Zeichen werden sichtbar im Zürichsee. Um viel Geld und ein zentrales Thema geht es im Nationalrat. 26 Milliarden Franken will der Bundesrat in den nächsten 4 Jahren ausgeben für Bildung, Forschung und Innovation. Das sind zwar 2% mehr als in den letzten 4 Jahren, aber weniger als ursprünglich geplant und vor allem weniger, als sich Hochschulen und andere Bildungsinstitute erhofft haben. Die SVP wiederum möchte gar 1 Milliarde weniger ausgeben als die Regierung. Max Ackermann über das Gefeilsche unter der Bundeshauskuppel.
Wenn es um den Bildungsplatz Schweiz geht, um Forschung und Innovation, fallen im Parlament regelmäßig Superlative.
Bildung und Forschung sind für ein Land wie die Schweiz matchentscheidend.
Der BFI-Bereich ist das internationale Prunk- und Sahnestück unseres Landes.
Nous n'avons pas de matières premières, mais nous avons des cerveaux.
Im Bildungsbereich ist die Schweiz Weltmeisterin. Und ich bin stolz darauf.
Den schönen Reden folgen auch Taten. 26 Milliarden Franken will der Bundesrat in den nächsten 4 Jahren für die höhere Berufsbildung ausgeben, für die beiden ETH, für Universitäten und Fachhochschulen, für Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Das ist der zweitgrößte Budgetposten des Bundes überhaupt. Dennoch ist es weniger als von den Hochschulen erhofft und auch weniger als ursprünglich vom Bundesrat beantragt. Aber, so Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, immerhin 2 Milliarden Franken mehr als in der Vorperiode.
Es steht mehr Geld zur Verfügung, was nichts anderes heißt, als der Spielraum, um in die Bildung, Forschung, Innovation investieren zu können, etwas grösser wird und nicht kleiner.
Stimmt so nicht, konnten Bildungspolitiker von links bis weit rechts. Bei der höheren Berufsbildung gäbe es grossen Investitions- und Nachholbedarf und auch Fachhochschulen und Universitäten seien mit einem starken Ausgabenwachstum konfrontiert. Dies, weil immer mehr Leute studierten, vor allem aber, weil sich die Schweizer Hochschulen gegen internationale Konkurrenz durchsetzen müssten. Noch sei die Schweiz Weltspitze, betont der Berner Freisinnige Christian Wasserfallen, aber der Vorsprung sei schnell verspielt.
Wir können nur erfolgreich sein, meine Damen und Herren, wenn wir 10% besser sind als Deutschland und 10 Jahre früher am Markt sind als die Chinesen. Nur dann haben wir Erfolg.
Dafür aber brauche es überdurchschnittlich hohe Investitionen. Die Bildungskommission des Nationalrates wollte denn auch fast 1 Milliarde Franken mehr ausgeben als der Bundesrat für die Förderung von Bildung und Forschung. Das aber scheuchte die Finanzpolitiker auf. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssten in allen Bereichen die Gürtel enger geschnallt werden. Die Finanzkommission empfiehlt deshalb die Bundesratsvariante und die SVP wollte gar noch tiefer gehen. Minus 1 Milliarde im Vergleich zum Bundesrat. Natürlich brauche der Bildungsplatz Schweiz Geld, betonte der Nidwaldner SVP-Mann Peter Keller, aber
wir müssen auch sagen, dass Geld allein noch keine Garantie ist für mehr Geist. Wer mehr auf dem Konto hat, ist nicht unbedingt klüger.
Eine intelligente Verwendung der Gelder sei wichtig. Auch die Hochschulen könnten und müssten sparen. Die Detailberatung ist noch im Gang. Es zeichnet sich aber ab, dass sich die Mittelposition des Bundesrates auf der ganzen Linie durchsetzt, auch weil die FDP und die CVP sie fast geschlossen unterstützt. Bereits beschlossen ist das bei der höheren Berufsbildung und beim Zahlungsrahmen für die ETH. Die beiden eidgenössischen technischen Hochschulen erhalten in den nächsten 4 Jahren vom Bund 10,18 Milliarden Franken. 300 Millionen weniger als erhofft, aber 400 Millionen mehr als die SVP wollte.
Max Ackermann über die Debatte im Nationalrat. Der Ständerat streitet in diesen Minuten über den blauen Dunst, über Zigaretten und Zigarren. Streitpunkt ist die Zigarettenwerbung. Der Bundesrat will ein Werbeverbot online, in den Zeitungen, im Kino und auf Plakatwänden. Er stößt auf großen Widerstand, zum Beispiel bei FDP-Ständerat Josef Dittli.
Es gibt keine Zahlen, die explizit belegen, dass die Zahl der Raucher allein wegen Werbeverboten zurückgeht.
Für das Werbeverbot setzen sich linke Ständeräte ein. Zigarettenwerbung habe sehr wohl einen Einfluss, sagt SP-Politiker Hans Stöckli.
Sonst würde doch auch die Tabakindustrie, die sind ja nicht dumm, keine Werbung machen. Und sie sind sich auch bewusst, dass um neue Kunden zu haben, sie sich eben an die Jugendlichen richten müssen.
Diese Debatte verfolgt Dominik Meyer für uns. Im Vorfeld sah es ja eher nach einem Nein aus im Ständerat für ein Werbeverbot. Dominik Meyer, welchen Eindruck haben Sie jetzt?
Es bleibt das wahrscheinlichste Szenario, dass sich eben diese Tabakvorlage ja so ziemlich in Luft auflöst. Auf den Pulten der Ständeräte liegt ein Vorschlag für ein wahrliches Streichkonzert. Es würde nur noch eine neue Präventionsmaßnahme übrig bleiben, nämlich ein Zigarettenverkaufsverbot an unter 18-Jährige. Die Werbeverbote aber, die wanken gewaltig.
Was spricht denn aus Sicht der Ständerätinnen und Ständeräte gegen ein Werbeverbot? Also viele andere Staaten und auch viele Kantone schränken die Zigarettenwerbung ja bereits deutlich ein.
Das ist so. Es gibt ganz verschiedene Argumentationslinien im Ständerat. Manche Ständeräte sagen, es ist ja so eben die kantonalen Unterschiede. Es ist doch genau richtig, wenn die Kantone für sich entscheiden dürfen, was sie einschenken wollen und was nicht. Andere sagen, schauen Sie, die Tabakbranche, die schränkt sich heute bereits freiwillig ein, gerade bei der Werbung mit Zielgruppe Jugendliche. Das Hauptargument aber, das ist ein ganz grundsätzliches Argument gegen Werbeverbote, dass man sagt, ein Werbeverbot, das greift ein in die Wirtschaftsfreiheit und das geht zu weit. Hier ist aber anzumerken, dass es hier bereits Bundesgerichtsentscheide gibt. In kantonalen Fällen, das Bundesgericht hat vor 12 Jahren zum Beispiel ein Plakatwerbeverbot für Zigaretten im Kanton Genf gestützt als verhältnismäßig.
Können vielleicht zuerst noch klären, ist es eigentlich jetzt wirklich erwiesen, dass Werbeverbote für Zigaretten etwas bringen?
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass dort, wo strenge Werbeverbote eingeführt werden, dass dort dann auch die Raucherzahlen sinken. Man sieht das sogar, wenn man Kantone untereinander vergleicht, die je nach die unterschiedlich strenge Werbeverbote kennen. Nur das Problem bei diesen Studien ist immer dasselbe, dass es keinen abschließenden Beweis gibt, dass alleine, einzig die Werbeverbote eben verantwortlich sind für den Rückgang der Raucherzahlen. Wir haben es in der Einführung gehört, Josef Dittli, der Urne-FDP-Ständerat, der hat genauso argumentiert.
Falls sich jetzt der Ständerat wirklich gegen ein Werbeverbot entscheidet, hat sich die Tabaklobby durchgesetzt. Wie stark ist diese Lobby eigentlich in der Schweiz?
Sie ist stark. Die drei größten Tabakkonzerne der Welt, die produzieren in der Schweiz, ist ein wichtiger Standort international. Dort werden Zigaretten fürs Ausland auch produziert. Nur das reicht nicht als Erklärung für diesen politischen Druck gegen Werbeverbote. Die Front, die ist da wirklich sehr breit. Fast alle Wirtschaftsverbände sind zum Beispiel an Bord. Es geht um wirklich Grundsätzliches. Die Wirtschaftsverbände, die wollen die Türe für Werbeverbote, Werbeeinschränkungen keinen Spalt breit öffnen. Sie wollen ein Signal setzen gegen solche politische Eingriffe. Ein Signal spezifisch gegen die Gesundheitspolitik des Bundesrates und von Gesundheitsminister Alain Berset. Weil sie haben natürlich Angst, dass hier ein Signal gesetzt werden könnte mit Werbeverboten, das dann vielleicht als nächstes die Alkoholbranche treffen könnte oder wer weiß, vielleicht auch die Hersteller von Süßwaren.
Danke für die Einschätzungen, Dominik Meyer. Anabolika, Erektionsförderer oder Diätpillen. Millionen von Medikamenten finden jedes Jahr illegale Wege zu ihren Konsumentinnen und Konsumenten. Um diese Wege aufzudecken, führen Interpol und die nationalen Zollbehörden jedes Jahr besondere Kontrollen durch, während einer Woche. Bei dieser Operation Pangea war Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier dabei.
Vitamin en échantillon.
Aha. Ein Dutzend Personen stehen herum in der großen Halle des Kurierdienst FedEx am Flughafen Basel.
Schauen wir, ob wirklich Vitamin drin ist.
Darunter Ruth Mosimann, bei der Heilmittelkontrollbehörde Swissmedic zuständig für illegale Medikamente. Ein Paket nach dem anderen macht sie auf.
Vitamin B12, das lassen wir frei. Das ist sicher ein gesundes Vitamin.
Rund 500 Pakete öffnen die Mitarbeitenden von Zoll, Anti-Doping Schweiz und Swissmedic an jenem Morgen. Während der ganzen letzten Woche sind es dann mehr als 2000 Pakete. Bei Kurierdiensten wie FedEx sowie der Post. Das Bild ist auch dieses Jahr dasselbe.
Also das sind schon die Lifestyle-Medikamente. Spitzenreiter bei den illegalen Importen, also das sind Potenzmittel, Schlankheitsmittel, Mittel gegen Haarausfall.
Dabei machen die Potenzmittel mit 38% mit Abstand den größten Anteil aus. Diese sogenannten Lifestyle-Medikamente zu importieren, ist in der Schweiz nicht grundsätzlich verboten. Selbst wenn die Medikamente in der Schweiz nicht zugelassen sind, ist der Import von einem Monatsbedarf erlaubt. Bei Potenzmitteln ist das meist eine Packung von 30 Tabletten. Eine Tablette pro Tag. Was aber unter allen Umständen verboten ist, ist alles, was unter Betäubungsmittel oder Doping fällt, wie Schlaftabletten oder Anabolika. Doch selbst wenn der Import von gefälschtem Viagra oder Schlankheitspillen in kleinen Mengen legal ist, ungefährlich ist das nicht, beteuert Ruth Mosimann.
Die Medikamente, die vom Ausland in die Schweiz importiert werden, die Hälfte enthält falsche Wirkstoffe, keine Wirkstoffe, Überdosierung, Unterdosierung. Und das ist für die Gesundheit sehr schädlich.
Den Pillenherstellern sei die Gesundheit ihrer Kundinnen und Kunden egal. Zig Milliarden würden jedes Jahr mit illegalen Medikamenten umgesetzt, so Mosimann. Genauere Zahlen hat sie nicht. Die meisten dieser Pillen, Pülferchen und Wässerchen kommen aus Indien. Und die Profiteure dieses Geschäfts seien äußerst gut vernetzt.
Es sind kriminelle Organisationen meistens, die dahinter stehen. Die sind sehr gut organisiert mit Webseiten in Ländern, in denen man sie nicht gut löschen kann. Es gibt Herstellorte dann vielleicht in Asien, aber die Päckchen werden aus England geschickt.
Und werden dann manchmal auch im Transit gefunden. Wie vor 3 Jahren, als die Zollbehörden 1 Million gefälschte Tabletten am Flughafen Zürich fanden. Es handelte sich um gefälschtes Xanax, ein Beruhigungsmittel, das von China aus auf dem Weg war nach Ägypten. Das Geschäft mit illegalen und gefälschten Medikamenten weltweit boomt. Die Importe in die Schweiz aber sind rückläufig. Die Behörden führen das auf ihre Aufklärungsarbeit zurück. 82 Päckchen beschlagnahmen Zoll, Swissmedic und Anti-Doping Schweiz dieses Jahr. Weniger als 5% der kontrollierten Sendungen. Am Flughafen Basel sind die Behörden bereits wieder weg. Zurück bleiben hunderte geöffnete Pakete. Das wieder zukleben und versandbereit machen der 95% einwandfreie Sendungen, das ist nun nicht mehr Behördenangelegenheit.
Anna Lemmenmeier. Sie hören Rendezvous, es ist 1:08. Für die Eisbären, Wale und Seehunde ist es eine sehr gute Nachricht. Der Ölkonzern Shell gibt seine Bohrrechte in der Arktis auf, nun auch im kanadischen Teil. Das Gebiet von einer Größe von 8600 Quadratkilometern könnte Teil eines weit größeren Schutzgebiets werden. Die kanadische Regierung plant eine solche Schutzzone, etwa so groß wie die Schweiz. Frage an Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Wie groß ist eigentlich der Sieg der Naturschützer?
Der ist bemerkenswert. Die Entscheidung von Shell macht den Weg frei für ein großes Schutzgebiet, das wichtig ist für viele arktische Tierarten. Diese intakte Natur ist aber auch wichtig für die Menschen, die dort wohnen, die Inuit. Sie leben unter anderem vom Walfang und für Wale wie Belugas und Grönlandwale ist das Schutzgebiet ein wichtiger Durchgang auf ihren Wanderungen.
Der Erdölpreis ist tief, das Angebot auf dem Markt ist groß. Steigt Shell deshalb aus in der kanadischen Arktis?
Das war sicher ein zentraler Faktor. Die Ölförderung in der Arktis ist besonders aufwendig und voller Risiken. Durch das stürmische Wetter etwa oder wenn Meereis ins Bohrgebiet dringt. Und das macht eben die Ölförderung in der Arktis besonders teuer. Und fallen die Ölpreise, dann lohnt sich das schnell nicht mehr. Aber zusätzlich war jetzt im konkreten Fall offenbar die kanadische Regierung im Hintergrund aktiv. Sie ist im Rahmen internationaler Verträge nämlich verpflichtet, neue Schutzgebiete einzurichten und Shells Entscheidung hilft ihr eben dabei.
Warum gibt denn eigentlich Shell die Lizenz zum Bohren gerade ganz auf und wartet zum Beispiel nicht, bis der Ölpreis wieder steigt?
Ja, Shell konnte gar nicht mehr so lange warten. Solche Ölförderrechte werden auf Zeit vergeben, nicht für immer. Im konkreten Fall sind diese Rechte über 40 Jahre alt und die Umweltorganisation WWF hat bereits eine Klage eingereicht, weil diese alten Rechte schon abgelaufen seien. Alles in allem dürfte es Shell also nicht schwer gefallen sein, nun auf diese Rechte zu verzichten.
Liegt da Shell eigentlich im Trend? Also geben die Erdölförderfirmen generell die Arktis ganz auf, was natürlich die Naturschützer wieder freuen würde?
Ja, aber noch können sie sich nicht vorbehaltlos freuen. Also in wichtigen Teilen der Arktis ist die Ölindustrie zwar eindeutig auf dem Rückzug, vor allem vor den Küsten Alaskas und Kanadas. Dort haben in den letzten Monaten die meisten Unternehmen zum Teil still und leise, ohne etwas zu sagen, auf ihre Förderrechte verzichtet. Und die US-Regierung hat vor kurzem die Versteigerung von neuen Rechten aufgeschoben. Norwegen aber hat vor seiner arktischen Küste gerade neue Gebiete freigegeben. Und auch in Alaska könnten wieder durchaus andere Zeiten anbrechen. Dieser Bundesstaat der USA ist nämlich enorm abhängig von der Ölindustrie. 90% seiner Steuereinnahmen kommen von dort. Und diese Einnahmen gehen bedenklich zurück. Und darum will der Gouverneur Alaskas nun statt im arktischen Meer auf dem Land bohren lassen und das sogar in einem Schutzgebiet.
Zum Schluss noch kurz, was wird eigentlich aus den Ölkonzernen, wenn der Druck der Klimaschützer steigt und der Erdölpreis niedrig bleibt?
Ja, das ist die Multimillionen-Dollar-Frage. Mit dem neuen Pariser Klimaabkommen haben ja alle Staaten bekräftigt, dass der Klimawandel stark abgebremst werden soll. Und dies geht eben nur, wenn große Teile des bekannten Öl-, Gas- und Kohlevorkommens gar nie gefördert wird. Die Ölindustrie müsste sich also grundlegend verändern, müsste sich neu erfinden und das in wenigen Jahrzehnten. Das ist bekannt, aber ob und wie das so schnell passieren wird, das ist eben offen.
Informationen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Danke Ihnen. Die größte kulturelle Veranstaltung, die es in Zürich je gegeben hat, das will die Manifesta sein, ein Kunstereignis, verstreut über die ganze Stadt. Die Manifesta ist die Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst. Es gibt sie seit 20 Jahren und nun kommt sie zum ersten Mal in die Schweiz. Von der angekündigten Größe spürt man in Zürich zwei Tage vor dem Start aber noch wenig, außer an einem Ort. Doch dafür zünftig dort. Kurdin Vinzenz nimmt uns dorthin mit.
Der erste Gedanke beim Blick von der Promenade auf den Zürichsee, da hat die Arche Noah angelegt. Aber die filigrane Holzplattform mit Turm, die beim Bellevue 30 Meter weg vom Ufer im See schwimmt, ist der Blickfang der Manifesta. Dass die Konstruktion mit der Kunstveranstaltung zu tun hat, kann man am Ufer lesen, dort wo der Steg beginnt, der auf das hölzerne Wahrzeichen führt. Die Spaziergänger bleiben stehen.
Ich habe jetzt gerade gelesen, ja, es ist ein Teil von einem Kunstprojekt, irgendwie europäisch, glaube ich sogar, ja, Manifest oder nein, Biennale.
Das ist ein Event, also etwas für eine Diskussion. Mhm. Also genau über was, was weiß ich nicht, ja.
Als ich es gesehen habe, beim Durchfahren, dachte ich, was, der Geier gibt das wieder. Wahrscheinlich fürs Zürichfest. Aber sieht interessant aus.
Gefällt mir, sagt auch Christian Jankowski, der Kurator, der künstlerische Chef der Manifesta, steht auf dem Floß, auf dem noch gehämmert wird, und schaut hinauf zum Holzturm.
Meine erste Idee war wirklich nur eine kleine Skizze mit 5 Zeichnungsstrichen da drauf skizziert. Dass das so famos und genial am Ende aussieht, konnte ich in dem Moment mir noch nicht vorstellen.
Auf dem Floß gibt es eine Bar, einen Pool mit Seewasser und natürlich kann man auch direkt in den See springen. Kunstwerke stehen auf dem Floß keine, aber es gibt eine große Leinwand. Dort werden Filme gezeigt über die Kunst, die in der Stadt entstanden ist für die Manifesta in den letzten Monaten. Gezeigt wird diese Kunst aber an Orten, wo sie in Zürich immer zu sehen ist. Ganz bewusst, sagt Kurator Jankowski.
Man braucht ja in Zürich keine Kunstorte dazu zu erfinden. Hier ist ja alles bestens versorgt.
Das Helmhaus ist so ein Ort oder das Löwenbräu-Areal. Hier in einer Halle des Mikromuseums für Gegenwartskunst ist die andere auffällige Installation der Manifesta zu sehen und vor allem auch schon von Weitem zu riechen. Es sind 252 graue, lehmige Quader aus Klärschlamm, akkurat angeordnet in einem Rechteck. Gesammelt und geformt hat sie der Künstler Mike Boucher aus den Toilettenrückständen der Zürcherinnen und Zürcher von einem einzigen Tag im März. Zwei Entlüfter rauschen laut. Sie sollen dafür sorgen, dass der Klärschlammgeruch erträglich ist, was nicht ganz gelingt. Thema der Manifesta ist das Alltägliche, die tägliche Arbeit unter dem Motto «What people do for money», was Menschen für Geld tun. Die 30 Künstler tauchten neben der Kläranlage auch in viele andere Berufswelten ein, von der Feuerwehrzentrale über die Polizeiwache bis zur Zahnarztpraxis. Diese Arbeitsplätze, verteilt über die Stadt, sind auch Teil der Kunstveranstaltung. Wer ein Manifesta-Billett löst, kann diese Orte ebenfalls besuchen. Gekennzeichnet sind die Gebäude mit schwarz-weißen Figuren.
Kleine Icons, die immer wieder einen Berufszweig darstellen, der klebt draußen auf den Gebäuden. Also das wird auch das Stadtbild etwas verändern, zwar dezent, aber es wird, glaube ich, den Menschen dann mehr und mehr auffallen.
Vor allem aber hofft Kurator Jankowski auf die Werbewirkung des Holzflosses. Die 600 Quadratmeter Bar- und Buddy-Plattform wird an lauen Sommerabenden zweifelsohne viele Zürcherinnen und Zürcher anziehen. Sie sollen dann auf dem Floß, dank den Filmen auf der Großleinwand, auf den versteckteren, unübersichtlicheren Teil der Manifesta aufmerksam werden.
Die ist absolut für alle. Ja, wir machen hier keine Kunst nur für Kunstinsider. Das ist ein schönes und wichtiges Ziel, Kunstgedanken zu verbreiten.
Damit dieses große Kunstereignis in den nächsten 3 Monaten nicht nur Eingeweihten vorbehalten bleibt.
Der Bericht von Kurdin Vinzenz aus Zürich. Eins vor eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch vom Swiss Economic Forum mit den zwei Männern, die den Anlass vor 18 Jahren aus der Taufe gehoben haben und jetzt aufhören. Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Maybrit Horlacher.
Der frühere Bundesrat Pierre Aubert ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Neuenburger war von 1977 bis 1987 für die SP in der Landesregierung. In der Debatte um Gelder für Bildung und Forschung hat der Nationalrat einen ersten Entscheid gefällt. So sollen die Hochschulen ETH und EPFL ihre Gebühren für ausländische Studierende künftig dreimal höher ansetzen dürfen als jene für Schweizer Studierende. Nach dem tödlichen Anschlag zweier Palästinenser in Tel Aviv stockt die israelische Armee die Zahl der Soldaten im Westjordanland auf. Und die Regierung hat Bewilligungen für mehr als 80.000 Palästinenser zurückgezogen, die während des Fastenmonats Ramadan vom Westjordanland in den Gazastreifen reisen wollten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.